Wir sollten mal wieder über den Keller gehen. Mal kurz Hände hoch, alle, die diesen Satz irgendwie schon mal gehört haben. Wir sollten mal wieder über den Keller gehen. Ja? Okay, ich bin nicht der Einzige, definitiv. Wenn meine Frau diesen Satz gelegentlich formuliert, wir sollten mal wieder über den Keller gehen, dann fangen bei mir die Räder an zu rattern. Und ich gehe so gedanklich den Keller durch. Im Versuch, mir klar zu machen, dass ich ja damit jetzt überhaupt nichts zu tun habe, sondern dass die Baustelle definitiv nur mit allen anderen was zu tun hat. Aber nicht mit mir. Also sicher nicht. Allerdings, wenn ich dann doch genauer hinschaue, dann ist meistens nicht mehr wirklich so. Und selbst wenn es dann immer noch so wäre, dann wäre es vielleicht trotzdem auch mein Part zu sagen, ja, wir sollten zumindest ein neues Regal kaufen. Oder okay, wir sollten es, glaube ich, gemeinsam entscheiden, was wir jetzt rausschmeißen und was hier ausgedehnt hat und was auf den Rubbish gehört. Schließlich sammeln sich eben im Keller Dinge an und werden mehr und chaotischer. Und irgendwann holen sie einen ein. Spätestens wenn eben, in dem Fall meine Frau, einmal meint, wir sollten wieder über den Keller gehen. Dieses Phänomen gibt es auch in unserem Leben. Wie der Keller unseres Hauses, so kennt auch unser Leben mit seiner Geschichte, mit seinem Unterbewusstsein Dinge, die sich anstauen, die sich anhäufen und die irgendwann hochkommen. Vielleicht sitzt du in einer Bewerbung und weil die letzte schon länger her ist, machst dich auf die Suche nach deinen Zeugnissen, gehst hinunter in den Keller, ziehst den Ordner raus und dann fällt dir diese eine Prüfung entgegen, wo du sagst, sowas von ungerecht. Oder als du, wenn du den Keller durchwühlst, plötzlich dieses Klassenfoto und du spürst noch jetzt, wie du damals gemobbt worden bist und der Schmerz ist sofort wieder da. Oder beim Aufräumen dieses Foto damals aus den ersten Ehejahren und jetzt ist nicht nur das Glas des Fotos zerbrochen, sondern genauso auch die Ehe. Wenn Jakob durch den Keller ginge, er würde auch einiges finden. Vielleicht würde er seine Felle finden. Die Felle, mit denen er seinen Bruder und seinen Vater damals betrogen hat, um ihnen weiszumachen, ihm weiszumachen, er sei Esau. Und das schlechte Gewissen würde in ihm hochkriechen beim Gang durch seinen Zeltkeller, als er die Felle sieht. Und vielleicht auch die Angst vor Esau, der ihm mit Mord gedroht hat. Und vielleicht würde beim Anblick dieser Felle in seinem Keller auch die Sehnsucht hochkommen, dass er seine Eltern schon über 20 Jahre nicht mehr gesehen hat, die ja noch immer gelebt haben. Isaac ist überhaupt nicht gleich gestorben, als er den Jakob gesegnet hat, in der Meinung, er stirbt demnächst. Der hat noch über 20 Jahre gelebt, aber eben ohne den Bub, ohne den Jakob. Und vielleicht ist beim Gang durch seinen Keller diese Sehnsucht, dieses Heimweh hochgekommen. Und bei alledem fragt er sich, wie wäre es wohl gelaufen, wenn ich meinen Bruder damals nicht betrogen hätte, wenn ich mir seinen Segen nicht erschlichen hätte, wenn ich nicht gemeint hätte, Gott nachhelfen zu müssen. Wenn ich es Gott überlassen hätte, dass er mein Leben vorwärts führt. Und ich ihm vertraut hätte, anstatt die Dinge selber in die Hand zu nehmen, mit dem Ergebnis einer Morddrohung, einer Flucht und mehr als 20 Jahre weg von daheim und viel Chaos. In jedem Fall bräuchte Jakob eben dann keine Angst vor Esau zu haben und wäre nicht so lange weg. Ist das der Segen, den ich mir erhofft habe, mag Jakob sich sicher immer wieder überlegt haben, beim Rückblick in sein Leben, beim Gang durch seinen Zeltkeller, beim Blick in die Fotoalben oder die Erinnerungsstücke, die er sicher auch irgendwo hatte an zu Hause. Über 20 Jahre bis zu jenem Tag, an dem ihm nicht seine Frau sagte, wir sollten mal wieder über den Keller gehen, sondern bis ihm der Keller um die Ohren geflogen ist. Der Keller ihm entgegengekommen ist, indem ihm Esau entgegengekommen ist. Esau, vor dem Jakob geflohen ist, auf der Flucht vor Esau, auf der Flucht vor sich selber, auf der Flucht vor Gott, jetzt ist Showdown. Jakob versucht, so wie er es immer gemacht hat, auf die Schnelle noch ein paar Dinge zu regeln. Ich meine, das ist ja auch wieder so typisch, wenn einem der Keller wirklich entgegenkommt, ja okay, dann muss man halt, oder weil jemand zu Besuch kommt, der da unten vielleicht übernachten sollte, also irgendwie müssen wir ran. Und Jakob geht ran, eben so wie er es immer gemacht hat. In dem Fall wählt er die Methode der Bestechung. Also okay, ich habe Esau um seinen Segen betrogen, aber wenn ich ihm jetzt so ein paar von meinen Schnitzel, von meinen Kleinviechern und Großviechern rüberschieb, dann muss er doch fünfe gerade sein lassen. Dann hat er ja wieder, ich ihm ein paar Jahre ausgeliehen habe. Und so stellt er eines Nachts, als er nicht mehr schlafen kann, seine Geschenke für Esau zusammen, vorne draus 200 Ziegen und 20 Böcke. 200 Schafe, 20 Widder in der zweiten Runde. Dann kommen Großviecher, 30 Mutterkamele mit ihren Jungen, 40 Kühe, 20 Eselinnen und 10 Esel. Was für ein Heer an Bestechungsgeschenken, die Jakob dem Esau entgegenschickt. Und trotzdem ist die Angst immer noch da, weshalb er im nächsten Schritt seine Familie über den Fluss hinüberbringt, über den Jabbok. Und dann lesen wir: Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Penuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen. Und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Penuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt hatte. Was für eine Geschichte. Jakob erwartet einen Kampf mit Esau. Und dann kommt's zum Kampf. Aber Jakob merkt relativ schnell, das ist nicht Esau. Das ist ein anderer. Und er merkt dann auch, das ist der lebendige Gott, der hier mit mir kämpft. Und man fragt sich: Hä, was soll das? Antwort: Gott tritt dem Jakob entgegen, um mit ihm gemeinsam jetzt diesen Keller aufzuräumen. Wir haben einen Gott, der sich nicht zu schade ist, mit uns in den Keller hinunterzusteigen und mit uns den Keller aufzuräumen, auf dass es neue Freiheit gibt und es wieder hell wird in deinem und in meinem Lebenshaus. Das hat sie dann zum Glück gelegentlich auch mit sich, wenn man den Keller aufräumt, hat dann doch irgendwann ein gewisses Gefühl von Freiheit und von Licht. Wie Gott hier das macht, mit Jakob in den Keller steigen: Ein erstes, Gott wirft sich dazwischen. Gott wirft sich dazwischen. Direkt vor unserer Kampfgeschichte lesen wir von Jakobs Botschaft an Esau, verbunden mit seinen Bestechungsgeschenken, heißt es dann dort: Ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk. Im Hebräischen steht dann hier ein Begriff aus der Opferterminologie, wörtlich: mit meinem Gabeopfer, das vor mir hergeht. Und dann kommt es zum Kampf nach dieser Nacht, aber nicht eben mit Esau, sondern mit Gott selbst, indem Gott etwas vereinfacht formuliert, jetzt mit Jakob dessen Keller aufräumen, bevor, was passiert, Jakob dann tatsächlich dem Esau begegnet. Und man staunt über die beiden im wahrsten Sinn des Wortes aufgeräumten Brüder. Also der Rahmen dieser Kampfgeschichte ist dieses Ringen um Versöhnung. Die Botschaft Jakobs an Esau und dann nach dem Kampf, Zitat, in der Begegnung mit Esau habe ich Gnade gefunden vor dir, Esau. So nimm mein Geschenk, denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Und du hast mich freundlich angesehen. Indem Gott Jakob zum Kampf fordert, macht er was? Er wirft sich bis in die Erzählung hinein dazwischen, zwischen Jakob und Esau. Um was zu tun? Gott nimmt Jakobs Kampf mit Esau auf sich, auf das Versöhnung möglich wird. Mit Esau, mit Jakobs eigener Geschichte und mit Gott selbst. Gott wirft sich bis in die Erzählung hinein zwischen Jakob und Esau und schafft so Versöhnung. Jakobs Geschenke sind damit plötzlich auch keine Bestechungsgeschenke mehr, sondern eben gerade auch vom Erzähler betont durch diesen Opferbegriff, ehrliche Bußgeschenke, Geschenke der Entschuldigung. Und dann schenkt Gott das Wunder, dass Esau ihm gnädig ist und ihm verzeiht und Jakob nur zu Esau staunend sagen kann, ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Und du hast mich freundlich angeschaut. Was möglich ist, wenn wir bereit sind, mit Gott unseren Keller aufzuräumen. Aber es ist ja nicht nur dieses Versöhnungswunder zwischen Jakob und Esau. Dem voraus geht ja viel mehr. Die Versöhnung Jakobs mit seiner eigenen Geschichte, mit seiner eigenen abgefahrenen Geschichte und mit Gott selber. Wenn wir nochmals tiefer in die Szene reingehen, dann entdecken wir eine Reihe ganz konkreter Schritte, wie Gott jetzt mit Jakob dessen Lebenskeller angeht. Es gäbe sicher einige Themen mehr, wie wir mit Gott unseren Lebenskeller angehen können. Ich möchte an der Stelle jetzt aber einfach diese Erzählung stark machen. Wir sind ja in unserer Jakob-Serie und die nennt uns an dieser Stelle drei Schritte, mit denen Gott unseren Lebenskeller mit uns gemeinsam angehen will. Ein erster Schritt, bleib dran, auch wenn du Gott und die Welt nicht mehr verstehst. Bleib dran, auch wenn du Gott und die Welt nicht mehr verstehst. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. So kämpft Jakob mit Gott und lässt nicht los. Und das ist ja etwas, was sich durchzieht durch die Jakobsgeschichte. Dieses Ringen Jakobs um Gottes Segen. Schoprenatal haben wir gehört. Also da im Geburtskanal versucht, an Esau vorbeizukommen, um als Erstgeborener durchzuflutschen und damit den Erstgeburtssegen zu bekommen. Hat nicht geklappt, es blieb beim Fersenhalter. Aber so zieht sich das ja dann durch die Jugendjahre, jungen Erwachsenenjahre, dass er den Segen will, weil er weiß, um die Kraft dieses Segens. Und so bleibt er auch jetzt dran. Auch hier wieder ein Beispiel für Jakobs Dranbleiber-Mentalität. Und das, obwohl er sich als von Gott geschlagen erlebt. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und diese Dranbleiber-Mentalität, die gibt uns eigentlich die ganze Jakobsgeschichte mit. Und hier bündelt sie sich, hier hat sie sicher den Höhepunkt in diesem Ringen mit Gott. Und das wünsche ich dir und euch, dass ihr den Keller nicht verdrängt, der fliegt euch sonst um die Ohren. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn erwarte Großes von Gott. Dranbleiber-Mentalität für Jakob, seine Flucht nach vorne, seine Offensive hin zu Gott selber, sie ist die Grundlage für alle weiteren Schritte. Der zweite Schritt, mit dem Jakob seinen Lebenskeller angeht, ich habe es mal überschrieben mit bekenne, wer du bist. Wie heißt du? Fragt Gott den Jakob hier in dieser Kampfszene. Wie hätte die Antwort vor kurzem noch gelautet auf diese Frage, wie heißt du? Was hätte Jakob vor kurzem noch geantwortet? Also hier formuliert er es so, vor kurzem hat er es noch anders formuliert. Ich habe ein bisschen übertrieben, vor kurzem stimmt nicht ganz, das ist ein paar Jahre her. Da hat er diese Frage gestellt bekommen und seine Antwort, ich bin Esau. Genau dieselbe Frage. Wie heißt du? Fragt ihn der blinde Vater Isaak in dem Wunsch, jetzt seinen Erstgeborenen zu segnen. Wie heißt du? Ich bin Esau. Jetzt stellt ihm Gott dieselbe Frage und Jakob kann nicht anders als zu kapitulieren. Jakob. Und du hast recht, wenn du mit mir kämpfst und wenn du mir die Hüfte ausrenkst und ich endlich innehalten muss. Ja, ich bin Jakob, ich bin der Fersenhalter, ich bin der Betrüger. Ich habe mein Leben auf einer Lebenslüge aufgebaut. Ich bin so vielem nachgejagt und habe versucht, es zu erreichen. Habe versucht, jemand zu sein, der ich nicht bin. Aber damit ist jetzt Schluss, ich bin Jakob, der Zweitgeborene, das Muttersöhnchen, der Koch, der... Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn... Sein Bekenntnis, ich bin Jakob, das ist das Fundament für diesen Neubeginn. Und genau diesen Neubeginn will Gott mit Jakob gehen. Und auch mit dir und mit mir. Vielleicht sagst du, boah, wenn ich in meinen Keller gucke, da kommt selbst Gott nicht hinterher. Die Leichen, die in meinem Keller sich stapeln, das kann mir keiner vergeben. Ich mir nicht, meine Mitmenschen nicht und Gott, das kann auch der nicht mehr vergeben. Wenn solche Gedanken in dir jetzt da sind, dann will ich dir etwas erzählen. Meine Rallye-Schüler, zum Pfarrersein gehört ja auch der Rallye-Unterricht, sind wirklich alles tolle junge Leute. Aber so im Lauf der Jahre gibt es dann doch auch gelegentlich den einen oder anderen Kandidaten, der einem sowas von auf den Zeiger geht. Den man schütteln könnt, der einen nervt, den man an die... Nein, also wie auch immer. Bis zu jenem Tag, und das ging mir mehrfach so, als ich einen Blick hinter die Fassade dieses jungen Menschen werfen durfte. Und plötzlich erfuhr, da ist kein Vater. Oder dass die Mutter im Sterben liegt. Oder dass die Geschwister, überhaupt die Familienverhältnisse sowas von kaputt sind. Und was das mit mir gemacht hat, ich habe plötzlich nicht mehr diesen nervigen gesehen, sondern in mir eine Liebe zu diesem Jugendlichen entdeckt, erlebt, die ich so zu ihm nicht hatte. Sondern erst mit dem Blick hinter dessen Fassade hinein in das Chaos seines Lebens bekommen habe. Und ich habe mir gedacht, wenn schon ich Lehrer Liebe empfinde zu einem jungen Menschen, wenn ich sein Elend sehe, um wie viel mehr darf ich es Gott zutrauen, der, wenn er in unseren Keller hinunterguckt und unseren Elend sieht, all die Schuld, die wir auf uns geladen haben, in unseren Ehen, in unseren Familien, wo wir Dinge versäumt haben, wo wir Dinge vermasselt haben, wo wir einander verletzt haben, wo Zerbruch ist, wo wir Gott ins Gesicht geschlagen haben, wo wir ihn einen guten alten Mann haben sein lassen und sonst noch was. Wenn schon ich Lehrer Liebe bekomme für diesen jungen Menschen, weil ich sein Elend sehe, Um wie viel mehr darf ich Gott zutrauen, dass er mich liebt, dass er dich liebt, gerade wenn er hinter deine Fassade in deinen Keller hinuntergucken darf. Glaub ihm diese Liebe. Gott will einen Neuanfang. Er will eine Herzensbeziehung zu dir. Er will dich mit seiner Liebe zuschütten und wünscht sich deine Liebe, dein Urvertrauen auf ihn. Eine Herzensbeziehung. Und die will er freilegen von dem, was zerbrochen ist in deinem Leben. Von dem, was kaputt ist in deinem Leben. Von dem, ja, was schmerzt. Oder von dem, wo du sagst, ich bring's sowas. Wo du mit Leistung versucht hast, Anerkennung zu gewinnen. Will freilegen deine Enttäuschung über dich selbst oder über Menschen oder über, vielleicht auch über die Gemeinde. Oh, die Fromme da. Gott wünscht sich so sehr eine Herzensbeziehung zu dir. Er sehnt sich nach deinem Vertrauen. Er will neu durchstarten mit dir. So wie er es mit Jakob gemacht hat, als dieser endlich aufgehört hat, sich etwas in die Taschen zu lügen, aufgehört hat, sein Leben weiter aufzubauen auf diese eine Lebenslüge. Wir können 90 Jahre alt werden, aber was bringt's, wenn wir 50 Jahre davon mit einer Lebenslüge an allem vorbeigelebt haben, was Gott in dein Leben hineingelegt hat? Ich bin Jakob. Schluss mit dieser Lebenslüge. Und dann passiert etwas, dann bricht etwas auf in Jakobs Leben. Dann hat Gott die Chance, mit ihm auch einen Weg zu gehen. Dann geht's ab, Zitat, er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Wow, der nächste Hammer. Zum einen der Austausch des Namens. Mit diesem neuen Namen Israel, damit ist nicht nur der alte Name Jakob nichtig. Wow, allein das schon ist der Hammer. Gott sieht diesen Mann an und er sieht nicht mehr Jakob, was er zu Deutsch heißt Betrüger, Fersenhalter, der immer sich so irgendwie durchschlängelt. Er sieht diesen Mann an und er sieht nicht mehr Jakob den Betrüger, sondern er sieht Israel, was das heißt, kommen wir gleich dazu. Hier zunächst halten wir einfach fest, dass mit diesem neuen Namen auch der Betrug getilgt ist. Und das ist möglich bei Gott, dass wir das, was in unserem Keller bis oben hinquillt, nicht mehr immer vor uns hertragen müssen oder dass Gott uns das immer vorhält. Ah, das ist ja der da mit dem Keller und der sah so aus in seinem Keller und der wow. So wie wir das gelegentlich machen, dass wir Menschen über ihr Tun oder ihre Fehler in Erinnerung behalten. Stopp, weg! Aber dann dieser neue Name, Israel, ist Programm. Und auch wieder spannend gemacht vom Erzähler. Zunächst begründet der Erzähler den Namen Israel damit, dass er an Gott dran geblieben ist, mit ihm gestritten hat und erklärt diesen neuen Namen Israel mit dem, dass er ein Gottesstreiter sei. Denn du hast mit Gott gestritten, deshalb oder gerungen, deshalb sollst du Israel heißen. Und das ist eine Würde, die Jakob hier mitbekommt mit diesem neuen Namen. Du bist ein Gottesstreiter und du darfst ein Gottesstreiter sein, betend, flehend, mit ihm ringend. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Gott lässt sich gerne von dir überwinden. Das gibt uns diese Erzählung hier mit diesem neuen Namen für Jakob Israel, denn er hat mit Gott gestritten. Gottesstreiter sollen wir sein. Dann aber ist die Umbenennung des Namens in Gottesstreiter trotzdem nur die halbe Wahrheit. Der Erzähler macht es relativ raffiniert, wenn er sagt, denn du hast mit Gott gestritten, deshalb sollst du Israel heißen. Wenn man Israel aber wörtlich übersetzt, heißt das nicht, du hast mit Gott gestritten oder du sollst mit Gott streiten oder ähnliches. Israel wörtlich übersetzt heißt, Gott streitet. El, die Kurzform für Elohim, heißt so viel wie Gott. Yisra steckt das Verb in der dritten Person drin, er streitet. Zu Deutsch der Name Israel, Gott streitet. Und so wird die Umbenennung in Israel für Jakob nicht nur zur Ermutigung, auch für uns, mit Gott zu streiten, mit ihm zu ringen, mit ihm zu kämpfen, mit zu beten, zu weinen, zu klagen. Das gibt uns der Erzähler als die eine Botschaft mit ja. Aber durch die wörtliche Übersetzung von Israel, Gott streitet, kommt gleich die andere Botschaft mit dazu, dieser Zuspruch Gottes, ich streite für dich. Der Zuspruch des neuen Namens zum Ausdruck der veränderten Streitkultur für den Jakob. Schluss mit Fersenhalter, Schluss mit Betrüger, Schluss mit Lebenslüge. Ende. Ich streite mit Gott, ich ringe mit ihm, ich suche die Herzensbeziehung mit ihm. Und ich vertraue ihm, dass er es gut macht mit meinem Leben. Gottes Streiter. Und zu dieser Aufforderung im neuen Namen der Zuspruch, schau genau hin, er streitet für dich. Und das war dann schon auch der dritte Schritt, um mit Gott den Keller aufzuräumen. Das erste, dieses bleib dran. Das zweite, bekenne, wer du bist. Schluss mit den Lebenslügen. Und ein dritter Schritt, um mit Gott gemeinsam den Keller aufzuräumen, höre, wer du bist und wer Gott für dich sein will. Du bist ein Gottesstreiter, für den Gott streitet. Und so endet der Kampf. Die Hüfte tut Jakob ordentlich weh. Ich glaube übrigens dasselbe wie beim Keller aufräumen auch. Da tut einem dann gelegentlich, wenn man es richtig gemacht hat, auch manches weh. Aber es hat sich Entscheidendes verändert. Wenn es am Ende des Kampfes heißt, und er segnete ihn da selbst. Und auch hier wieder tolle Pointe. Auf der ersten Ebene, wow, Gott segnet den Jakob und ich darf vertrauen, dass Gott mich segnet. Pointe 1, aber die Hauptpointe ist eigentlich woanders. Habt ihr das gemerkt, was hier passiert? Vor über 20 Jahren hat Jakob sich den Segen Esaus unter den Nagel gerissen. Will sagen, er war über 20 Jahre mit dem geklauten Segen Esaus unterwegs. Das war nicht in allem schlecht und trotzdem eine Lebenslüge, die ihn laufend eingeholt hat und die unglaublich viel Chaos, nicht nur in seinem Leben, sondern auch in seiner Familie ausgelöst hat. Der Segen, mit dem Jakob bis dato unterwegs war, war nicht sein Segen, sondern der geklaute Segen Esaus. Was wäre, wenn wir um unseren eigenen Segen ringen würden? Anstatt laufend nach rechts und nach links zu gucken, nach dem Segen für andere und so unser Leben zusammen zu schustern und zusammen zu drehen und zusammen zu organisieren, was wir an Segen in unserem Leben haben wollen. Mit dem Schlag auf Jakobs Hüfte gibt Gott Jakob genau dieses Signal und jetzt ist gut, jetzt ist Schluss. Hör auf, dir den Segen von was weiß ich woher zusammenzuklauen, der doch nicht deiner ist und der dein Leben zu keinem Segen werden lässt, weil es nicht deiner ist. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich wunderbar erdacht. Du bist mein Gedicht, mein Kunstwerk, kreativ, wunderbar erdacht und gestaltet. Ich habe einen Weg für dich. Ich habe, wie es Paulus mal formuliert, Werke für dich vorbereitet, in denen du gehen sollst, die zu dir passen. Das ist Segen, in diesem Weg zu gehen, in dieser Herzensbeziehung zu Gott, in diesem Weg, den er vorbereitet, den er mitgeht, in dem er uns gebrauchen will. Und nicht nach rechts und links zu gucken und sich den Segen anderer zusammen zu klauen. Du brauchst nicht den Segen Esaus. Und deshalb will ich dich fragen, mein dritter und letzter kurzer Punkt, mit welchem Segen bist du unterwegs? Vielleicht geht's dir bestens und du hast Kohle und auch sonst alles fit und du lebst trotzdem an dem vorbei, was Gott in dich hineinlegen wollte. Weil du laufend meinst, mit Blick nach rechts und nach links, dir deinen Segen zusammen organisieren zu müssen. Schluss damit. Du brauchst nicht den Segen Esaus oder welchen Segen auch immer, wie sie alle auch heißen mögen. Bitte Gott um seinen Segen für dich, um jenen Segen, den er für dich vorbereitet hat. Lasst uns mit unserem Herrn reden. Danke, lieber Herr, dass du so an Jakob dran geblieben bist. Danke, dass du ihm nachgegangen bist durch all die Jahre hindurch, Irrungen und Wirrungen, über 20 Jahre. Du hast ihn trotzdem nicht allein gelassen. Ach, rutsch mir doch den Buckel runter. Nein, du bist an ihm dran geblieben. Danke, Herr, dass wir das auch für uns glauben dürfen. Bei all dem, was sich in manchen Jahren vielleicht in unserem Keller angestaut hat. Und so bitten wir dich, dankbar, dass du dazu bereit bist, mit uns in unseren Keller zu gehen. Und wenn es uns peinlich ist und wir uns schämen bei dem, was da alles wie rumliegt, danke, dass das dir nichts ausmacht, sondern dass du uns in alledem voller Liebe siehst und dass du Freiheit schenken willst. Licht, Helligkeit, wieder dieses Dunkels unseres Lebenskellers. Und so bitten wir dich, Jesus, räum auf und wir legen es dir unters Kreuz und bitten dich um dein Heil, um deinen Shalom, um deine Vergebung. Herr, du weißt um die kaputten Beziehungen, die ja da sind und die sich irgendwie, ja, wir verdrängen es und es ist trotzdem im Raum. Du weißt um Bitterkeit, die da ist, über ja auch Lebenswege, die wir nicht verstehen, wo uns Situationen oder auch Menschen bitter haben werden lassen. Wir legen es dir hin und bitten dich um Freiheit. Und du weißt um Angst, auch vor der Zukunft. Und du weißt, wie diese Angst lähmt. Und wir bitten dich, komm auch hier mit Zuversicht, mit Freude. Jesus, du hast die Welt überwunden mit ihrer Angst, hast du einmal gesagt. Danke, dass du da bist und dass du mit uns in diesen Keller gehst und es hell machst. So vertrauen wir auf dich und sagen dir ja, mit dir wollen wir leben. Wir wünschen uns diese Herzensbeziehung. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Amen.